Ja, so lange spiele ich mein Intro nie aus, aber ich war heute scharf auf das Finale. Einen wunderschönen guten Tag euch da draußen im www, hier auf Happy Fan Radio. Ja, der Praktik am Mikrofon und ich begrüße alle im Umkreis von 40.000 und 24 Kilometern ringsrum um das wunderschöne Städtchen Delitzsch. Ja, wer aufmerksam unsere Programmvorschau verfolgt hat, der weiß, dass es heute und hier eine Premiere gibt. Prakti hat das erste Mal einen Interviewgast, ja, hier im Studio. Nee, stimmt ja auch wieder nicht, ja. Als erste Mal alleine einen Interviewgast hier im Studio. Und zwar den Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch, Professor Dr. Manfred Wild. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, auch ich sage herzlich willkommen hier allen Hörern.
Ja, ich weiß nicht, ist das für Sie auch so eine Premiere Radio oder Fernsehen gab es ja schon?
Ja, Fernsehen gab es und einmal Radio, aber in dieser Form ist es doch für mich Neuland und ich bin selbst gespannt.
Sie sind gespannt, ja, nicht nur Sie, auch ich. Lampenfieber habe ich immer noch bei solchen Sachen, muss ich ehrlich zugestehen. Ja, wir wollen uns heute einfach mal so unterhalten über Dinge, die die Welt bewegen oder mehr oder weniger. Was bewegt Sie am meisten im Moment?
Momentan die Wärme. Das sind einfach 5 Grad zu viel für mein körperliches Wohlbefinden, aber ich bin sehr ausdauernd. Und ansonsten alles das, was die Delitzscher bewegt. Und das ist sehr, sehr viel.
Genau darüber werden wir nachher reden. Und ja, zuerst gibt es mal Musik für euch. Ja, ich sagte vorhin ja fast Professor, ich weiß ja nicht, wie ich da drauf komme, Dr. Wilde. Doktor muss man sich erarbeiten, Professor kriegt man verliehen, ist das richtig?
Genau.
Was war das Thema Ihrer Doktorarbeit?
Der Doktorarbeit, das waren die Ritter und Freigüter in Nordsachsen. Also dort, wo die Herrenhäuser stehen, wo die Adligen früher lebten, die Dinge habe ich bearbeitet.
Jetzt historisch so stammbaummäßig oder mehr zu speziellen Geschehnissen?
Nein, konkret immer Bezug nehmend auf ein Rittergut. Nehmen wir mal Schenkenberg, ja, mit all den Besitzern, zur Verfassungsgeschichte, zur Rechtsgeschichte und das von den Anfängen bis zur Bodenreform 1945 und das für knapp 170 Rittergüter.
Wie viele Bücher sind da voll geworden?
Das ist ein Buch mit, glaube ich, 735 Seiten. Das reicht.
Ich denke auch, da liest man die ganze Menge dran. Ich weiß gar nicht, wie viel hat Herr der Ringe. Das ist entsprechend dick. Ja, Herr Wilde. Mal noch ein paar Fragen zur Person. Mal sehen, ob ich alles zusammenkriege, was ich mir so vorgestellt habe. Größe?
1,86.
Schuhgröße?
43, 44.
Kinder, Enkelkinder?
2 Kinder.
Enkelkinder noch nicht?
Nein.
Kommt noch?
Ich denke. Die sind ja erst 24 und 27 Jahre alt. Ich meine nicht die Enkelkinder, sondern die Kinder, ja, die noch keine Enkelkinder haben. Also, wird schon noch kommen, denke ich.
Lieblingsessen?
Oh, Kohlrüben-Eintopf.
Lecker. Lieblingsgetränk?
Orangensaft mit Mineralwasser.
Also auch nicht so das fusselige Zeug?
Nein.
Was fällt mir noch ein? Lieblingsfilm?
Karbid und Sauerampfer.
Mit Erwin Göschenek, ja. Der ist klasse, das ist wohl wahr. Lieblingsmusik?
CCR, Creedence Clearwater Revival. Das ist für die jüngeren Leute kaum noch bekannt. Die Stones, ja, das ist so in diesem...
Also 70er, 80er.
Genau, 70er, eher 70er.
Da habe ich ja heute völlig unpassende Musik zusammengesucht. Wir haben heute alles aus den 2000ern.
Ich lerne ja immer noch.
Gut, machen wir den nächsten Song und dann geht es weiter mit der nächsten Tour. Ja, persönliche Fragen sind wir durch. Mir fällt jetzt erstmal auch nichts ein. Im Chat fällt auch niemandem was ein. Niemand will was wissen. E-Mail-mäßig auch nicht. Wo waren wir gerade?
Bei, ja, den Rittergütern.
Bei den Rittergütern, nein, jetzt in unserer Unterhaltung während der Musik. Ach ja, TV. Radio oder TV?
Radio zum Frühstück und eventuell zum Mittagessen, beim Abwaschen oder wenn ich meine Hemden bügle. Ansonsten TV, wenn ich denn überhaupt Zeit habe.
Das heißt, Sie bekommen vom TV her eigentlich so das Tagesprogramm aufgrund der Arbeit und sowas gar nicht mit. Also, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ich hasse diesen Begriff eigentlich, Hartz IV-TV und sowas, dieses Unterschichten-TV, was ja vormittags gerne gesendet wird, nach Aussagen diverser Zeitungen, davon bekommen Sie nichts mit.
Nein, überhaupt nicht. Bei mir beginnt es in der Regel so 21 Uhr, dass ich überhaupt mal die Gelegenheit habe, reinzuschauen.
Na, dann haben wir jetzt ein hochwertiges Fernsehprogramm in der Regel.
Ob das in jedem Falle so ist, weiß ich nicht, weil mancher Polit-Talk, den es so gibt, der ist manchmal schon ein bisschen abgründig.
Abgründig, welch feines Wort. Bleibt bei so einem Job als Oberbürgermeister überhaupt noch Platz für Freizeit?
Wenig, aber man muss sich die Freizeit nehmen, weil auf einem Bein lässt sich schlecht stehen. Insofern muss man immer darauf drängen, auch ein bisschen einen Freizeitausgleich zu finden. Das heißt, ein bisschen was schreiben, ein bisschen was lesen, mit der Familie sich zu treffen. Die Dinge sind schon wichtig. Und natürlich auch versuchen, ein bisschen die Freundeskreise zu pflegen, obwohl das immer sehr, sehr schwer ist.
Naja, gehe ich aus eigener Erfahrung. Wir waren ja bis dato auch eine etwas größere Truppe hier. Und ja, als Chefmanager irgendwo, um das mal so zu vergleichen, blödes Wort, aber es ist einfach so, dann war ich immer Ansprechpartner Nummer 1. Und die Leute nahmen dann auch keine Rücksichten mehr auf Zeiten irgendwo. Die wussten, ab 9:30 fährt mein System hier hoch, dann ist er online und ja, um 23 Uhr, dann fährt das System runter. Und dann klingelte dann schon mal noch um 23 Uhr oder 23.30 Uhr das Telefon, weil irgendwelche Bewerbchen anlagen. Also sind die Menschen so veranlagt?
Auch das gibt es, dass ich 23.30 Uhr einen Telefonanruf erhielt, warum denn in der Nachbarschaft des Anrufens noch Lärm wäre und ich solle doch was unternehmen. Auch das gibt es natürlich.
Da fällt mir noch ein Stichwort ein, was ich nicht in meinem Manuskript habe, so viel zum Thema funktionierende Manuskripte. Oberbürgermeister, gleichzeitig oberster Polizeichef von Delitzsch. Ist das richtig?
Ja, nennt sich offiziell oberste Ortspolizeibehörde, was auch immer das bedeutet, aber... Im weitesten Sinne ist das so. Das heißt, die Bereiche des Ordnungsamtes gehören auch mit zu dem, ja, was ich hier zu leisten habe.
Das ist eine ganze Menge. Jo, da sind wir wieder. Praktis First Talk, um das mal so zu formulieren, hier auf Happy Fan Radio heute und hier am 24. Mai 2012. Mal eine ganz globale Frage, Herr Wilde. Kapitalismus. Segen oder Fluch?
Momentan gibt es nichts anderes. Und die Einschätzung selbst, ob das Segen oder Fluch ist, das müssen wir, glaube ich, nächstfolgenden Generationen überlassen. Es hat seine guten Seiten, aber es hat natürlich auch Nachteile und schlechten Seiten damit. Aber was haben wir denn als Alternative? Mal die Frage zurückgeworfen.
Naja, die Frage zurückgeworfen. Ich meine, wir sind eine Generation, die den Sozialismus erlebt hat. Und wir sind natürlich, wie soll ich sagen, prädestiniert dafür, auch direkt Vergleiche ziehen zu können zum Kapitalismus, was viele westdeutsche Bürger ja, obwohl sie im Kapitalismus groß geworden sind, uns als Nachbarn hatten, nicht können. Also den direkten Vergleich und wie soll ich das formulieren, also meine persönliche Meinung mal sozusagen, nee, andersrum. Die Frau Merkel hat mal gesagt, demokratischer Sozialismus ist ein Widerspruch in sich. Und im gleichen Atemzug spricht natürlich die regierende, unsere frühe Führungsriege von einem sozialen Kapitalismus.
Ja, das ist, ich glaube, das eine so falsch wie das andere. Ich meine, der Vorteil ist, den wir hier bei uns verzeichnen können, dass wir tatsächlich über beide Systeme im Vergleich anstellen können. Und momentan, sage ich mal, haben wir eine Ordnung, die einigermaßen funktioniert, wenn auch nicht optimal für alle. Und ich glaube, über Wortspielereien hinaus sollte man sich lieber Gedanken machen und mal sich zurückerinnern, wie lange habe ich denn auf bestimmte Dinge gewartet, wo musste ich mich anstellen. Natürlich kollektives Verhalten im Betrieb, das war durchaus auch positiv gewesen. Andererseits habe ich dann mich nach vielen, vielen Dingen umsehen müssen. Und wenn es darum ging, und da habe ich selbst leidvolle Erfahrungen sammeln müssen, wenn es darum ging, sich zu qualifizieren und dann gleich mit dem großen Hammer der Ideologie zu kommen, da habe ich so für mich, oder kann das Ergebnis heute für mich ziehen, da hatte ich heute größere Freiheiten. Das heißt, für den, der selber agieren kann, ist es in Ordnung. Für den, der Probleme hat mit sich und dieser Welt, ist es sicherlich problematischer. Und insofern ist es auch ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Und das eine ist so gut, wie das andere schlecht ist. Und sag mal, letztendlich liegt es am Menschen selbst, was er draus macht. Man musste damals, wer was erreichen wollte, ein bisschen was tun. die Beschränkungen waren freilich gegeben und heute ist es auch nicht nur gut, wenn die Welt vermeintlich immer offen steht. Das hat manchmal auch Dinge, dass man sich in dieser Welt leicht verlaufen kann. Vielleicht ist das eine salomonische Beschreibung.
Ja, gut formuliert und ja, vor allen Dingen kompromissmäßig irgendwo formuliert. Also ich bin da persönlich der Meinung, Sozialismus kann nicht funktionieren in dem Sinne, weil Menschen die privaten und individuellen Bedürfnisse im Kapitalismus vom Zaum gelassen, das geht natürlich auch nach hinten los. Beste Beispiel die Entwicklung, wenn man sich Amerika ansieht, die wirtschaftliche Entwicklung oder wenn man sich jetzt die politische Entwicklung oder wirtschaftliche Entwicklung in Europa ansieht, wo das hinführt und zu welchen Auswüchsen das vor allen Dingen führt, wenn man Kapitalismus von der Leine lässt, es ist schon drastisch. Aber eigenartigerweise scheint das Volk im Allgemeinen das immer noch hinzunehmen.
Ja, das ist das Erstaunliche, weil es dem Volk wahrscheinlich immer noch relativ gut geht, in vielerlei Hinsicht. Und da, wo es dem Volk nicht mehr gut geht, und die Auswirkungen sehen wir teilweise in Südeuropa, ja, Südwesteuropa, ab Spanien, das führt natürlich dann zu entsprechenden Auswüchsen und da muss man sich Gedanken machen. Und wichtig ist eben halt, eine Ordnung zu finden, dass man nicht alles dem Bankenkapital überlässt, sondern einigermaßen auch einer vernünftigen Wirtschaftsstruktur, also der wirklichen produzierenden Wirtschaft, weil dort wird Geld generiert. Und ich sag mal, vielleicht auch einen Blick auf den Nachbarn zu werfen, den Bäckermeister, den Fleischer, den Klempnermeister. Ich glaube, da lassen sich mehr Dinge herausziehen im Sinne, wie es ihm geht und wie man agieren kann, als einer Bank, die global agiert. Und das manchmal am Menschen vorbei.
Das war Teil 1 zu dieser Frage. Ich merke schon, da kann man so noch stundenlang anknüpfen. Ich spiele euch erstmal einen Song, Herbert Grönemeyer und sein Mensch. Und dann denke ich, machen wir noch einen zweiten Teil zu dem Thema. Und dann hören wir einfach mal weiter. Mist, jetzt haben wir schon wieder so viel besprochen, jetzt habe ich den Faden zum Vorhergehenden vergessen. Wo waren wir bei Kapitalismus-Alternative, genau. Ja. Gleich habe ich den Faden wieder. Ah ja, Sozialismus, den wir erlebt haben als Diktatur des Proletariats und Kapitalismus, den wir ja jetzt erleben als gewissermaßen Diktatur des Kapitals, erleben wir ja sehr, sehr deutlich im Tagesgeschehen, wenn eben Banken gerettet werden müssen, die dann auch noch Geld zurückbekommen, was andere gerade mal geliehen haben, damit sie weiter existieren können. Und auf der anderen Seite, was mir dann immer so sauer aufstößt, die Tatsache, dass andere, also Unternehmen privatwirtschaftlich eigentlich gar nicht beeinflusst werden sollen vom Vaterstaat, aber bei den Banken unbedingt ja, gehandelt werden muss. Ist das richtig?
Nein, glaube ich nicht. Also ich denke mal, es ist wichtig, diese Firmen, kleinen Handwerksbetriebe, die Mittelständler im Blick zu haben. Und da wünsche ich mir manchmal auch von politischer Seite her, und damit meine ich jetzt Landes- und Bundesregierung, da diese Stimmen zu hören. Wie denkt der Klempnermeister, der Elektromeister, der Bäckermeister? Das sind die, die zahlen Steuern hier vor Ort. Das sind deren Gelder, die vor Ort verbraucht werden können. Dagegen die international agierenden Banken, da wird so viel Geld auch verbrannt. Der Staat muss dafür wieder einstehen. Der Staat greift dann natürlich zurück in die kommunalen Kassen und anderen Bereichen. Entsprechende Fördermittel werden gekürzt. Und das Lehrgeld, das bezahlen wir ja momentan am Beispiel Griechenlands. Man kann nur hoffen, dass sich eine Lösung anbahnt. Aber es zeichnen sich ja einige Zeichen.
Ja, es gab heute eine Pressekonferenz irgendwo, wo der Frau Merkel verkündet hat, dass man willens ist, Spanien in der EU, in der Währungsunion zu belassen, wenn sie sich denn mal an die Verpflichtungen halten, die sie ja eigentlich eingegangen sind. Aber das wird, denke ich mal, mit einer neuen Regierung nicht der Fall sein.
Naja, es sagt sich immer leicht, man hätte damals, als die Staaten Mitglieder geworden sind in der Währungsgemeinschaft, einfach gründlicher in die Bücher schauen müssen. Es ist schnell was gemacht, aber das ist, ich sag mal, aus der Sicht eines Briefmarkensammlers, ich hole mir natürlich zuerst das Briefmarkenalbum und dann die Briefmarken. Und gleiches wünschte ich mir natürlich im Verhalten innerhalb Europas. Nun ist der Schlamassel da. Ich persönlich sehe skeptisch auf die Entwicklung jetzt in Griechenland und muss auch sagen, wichtig ist ein deutliches Zeichen zu setzen der europäischen Länder gegenüber Griechenland, so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht nach unseren Spielregeln spielst, dann ist vorbei, dann raus mit Griechenland. Was wiederum dann natürlich bedeuten kann, das Geld ist weg, wofür der Staat gebürgt hat bei den Banken, das ist bitter. Aber gutes Geld noch schlechten hinterher zu werfen, das kann genauso fatal sein. Also insofern, klare Ansage ist wichtig. Damit eben auch das griechische Volk bei der Wahl dann im Juni, der neuen Wahl, vielleicht mit klarerem Ergebnis sich zu bestimmten Ereignissen bekennt.
Kurzer Themawechsel. Spekulation im Wirtschaftsleben. Beispiel Kaffee, bevor er bei uns in der Tasse landet, 6-mal gehandelt. Mhm. Die Zeit kenne ich, weil das krieg immer regelmäßig so ein Newsletter, wo da so Sachen geschrieben werden. Lebensmittel, 7-8-mal gehandelt, bevor sie beim Verbraucher landen. Soll er verboten werden?
Kann man natürlich in einer sogenannten freien Marktwirtschaft geht das nicht. Aber beim Kaffee ist es vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber nehmen wir mal an die regionalen Produkte. Es müssen Kartoffeln nicht quer durch Europa gefahren werden. Oder die Tomaten aus Spanien quer durch Europa bis nach Deutschland. Ich bin eigentlich ein Freund von regionalen Wirtschaftskreisläufen. Das, was in der Region hier produziert wird, soll auch hier verbraucht werden. Das heißt, dann umgeht man vielleicht 2-3 Handelspunkte. Beim Kaffee ist es so, dass ich natürlich schon ein Freund bin auch von sogenannten fairen Handel, also auch Kleinstproduzenten in der sogenannten Dritten Welt eine Chance zu geben. Ich weiß bloß nicht, wie es realistisch funktioniert. Es gibt ja die kleinen Dritte Weltläden, die aber in ganz Deutschland so ziemlich am Absterben sind. Das war vor 10, 15 Jahren mal aktuell. Ich wünschte es mir, dass es gelingen könnte, weiß aber auch nicht oder kein Patentrezept, wie es funktioniert. Aber wie gesagt, regionale Wirtschaftskreisläufe, das bietet sehr viel. Das Geld bleibt in der Region, wird hier verbraucht alles. Und wir müssen auch diese unsäglichen Lkw-Transporte, denen man immer auf der Autobahn begegnet, nicht noch mehr eins draufsetzen.
Ich habe heute irgendwo gelesen im Internet so eine Meldung, Krabben aus der Nordsee werden nach Hongkong verschifft, um dort ausgepult zu werden und kommt dann anschließend als Konserve wieder nach Deutschland.
Soviel zum Thema Wert der menschlichen Arbeit, dort in Hongkong möglicherweise oder in Marokko, wo es das ja auch gemacht wird. Das meine ich, das ist nicht normal und dem sollte man Einhalt gebieten irgendwo. Dann lieber mal für die Krabbe einen Euro mehr bezahlen oder eben mal drauf verzichten. Ich glaube, ich wäre gesünder.
Ein ganz anderes Thema, Verkehr in Delitzsch. Straßenbahn haben wir nicht, Busse haben wir, ja, Autos jede Menge, Ortsdurchgangsverkehr auch und einen zunehmenden Güterverkehr auf der Strecke Leipzig-Berlin, Leipziger Straße, Schließzeiten Schranke. Fällt mir jetzt mal so ganz persönlich an als Autofahrer, wenn ich hier gelegentlich mal unterwegs bin und komme gerade in der Raschau und in die Zeit, wo dort oben wieder rasch rangiert wird, das erinnert mich dann so an tiefe DDR-Zeiten mit Schrankenschließzeiten von einer Stunde und länger. Gibt es da Überlegungen, was zu ändern?
Es gab Überlegungen, die gemeinsam mit der Deutschen Bahn und mit dem Straßenbauamt Leipzig angestellt wurden, weil diese Straße, Leipziger Straße, gehört dem Straßenbauamt Leipzig, da sind wir keine als Eigentümer als Straße. Und die Variante ist mal diskutiert worden, dort einen Tunnel zu errichten. Allerdings zu solch exorbitant hohen Kosten, die sowohl vom Straßenbahnamt abgelehnt werden, als auch für uns, wir werden maximal mit dem Fuß- und Radweg beteiligt, einfach nicht zu schultern werden. Es wird künftig, und da laufen gerade die Gespräche auch mit dem Straßenbauamt, auch das wird sich noch hinziehen, weil staatlicherseits die Mittel ja immer mehr gekürzt werden, dass wir dort erreichen werden, eine Verbreiterung des Straßenüberganges. Es wird eine Schranke bleiben. Man muss natürlich mit der Bahn sprechen, dass die Taktzeiten der Schrankenöffnung und Schließung vielleicht zügiger vonstatten gehen. Aber wir wollen zumindest erreichen, dass der Rad- und Fußweg ausgebaut werden über die Bahn hinweg, beim Pflanzenrichter vorbei, bis zum Peppmarkt. Aber das sind zähe Verhandlungen. Also Tunnel würde ich mal, obwohl ich es persönlich gut finden würde, aber wie die Signale vom
Straßenbahn... Bietet sich ja von der Topografie, wenn man das so sieht, eigentlich an.
Der Bahndamm liegt leicht erhöht. Man hat jetzt allerdings, auch aufgrund der Erfahrung mit dem Grundwasseranstieg in Delitzsch, da eher schon Bedenken, weil der Grundwasserspiegel jetzt so weit wieder auf den ursprünglichen Stand gestiegen ist, dass man quasi dann im Wasser bauen müsste, weil man ziemlich tief nach unten gehen muss, 4 bis 5 Meter, und da sind wir dann in der Soße, wie man so schön sagt.
Hui! Dort hinten? Hätte ich gedacht, das liegt alles ein bisschen weiter oben und Grundwasser, nee, oder sowas, aber gut, man kann sich da verschätzen als Laie.
Also meine ich mit der Baumaßnahme selbst, mit dem Straßenbaukörper muss man ja tiefer gehen, als es später sichtbar ist, aber da wird man sehr tief reingehen müssen und dann müsste man im Wasser bauen, was Wasserhaltung und sowas
zusätzlich dann die Kosten steigern würde. Verkehrsentwicklung in Delitzsch, gibt es da Prognosen zu diesem Verkehr? Also wird das noch mehr? Oder?
Also Bahnverkehr denke ich eher nicht. Wir haben momentan auf dieser Strecke eine gute Güterbelebung. Das hängt auch damit zusammen, dass Landbau, Delitzsch oder Landtechnik eben die Strecken mit nutzen. Was wir zunehmend merken, dass der Fahrzeugverkehr insofern durch PKWs zunimmt, weil wir momentan eine ganze Menge von Neuansiedlungen auch haben im gewerblichen Bereich, eine ganze Reihe von Häusern neu entstehen. Und hier müssen wir mehr das Problem mit dem Straßenbahnamt angehen, dass auf die Umgehungsstraße, die wir ja glücklicherweise haben, mehr noch hingewiesen wird. Und da ist auch wieder der Straßenbahnamt in der Pflicht, die viel, viel zügiger arbeiten müssten in der Ausschilderung.
Ja, Ausschilderung ist die eine Geschichte, die ich so selber erlebe. Die andere Geschichte ist die, dass die Umgehungsstraße an manchen Bereichen oder in manchen Bereichen nicht unbedingt zur Entlastung beiträgt, aufgrund der Breite und aufgrund der Kreuzungsgestaltung. Also wenn ich da zum Beispiel Berndorfer Straße sehe, wie das da sich so schneidet, oder aber eben auch hier hinten die Dümnerstraße, diesen Kreuzungsbereich, ist nicht unbedingt, oder die Anbindung hinten hier Richtung Bitterfeld, also das ist nicht unbedingt das, was man, denke ich mal, als optimal bezeichnen könnte.
Das ist richtig, und da hat man auch Fehler gemacht. Heute, und dafür plädiere ich, und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr mit den Baumaßnahmen loslegen können, auch mit dem Straßenbahnamt am Nordplatz, dass da ein Kreisel entsteht.
Der Kreisel.
Normalerweise müsste überall an diesen Knotenpunkten, hätte man einen Kreisel bauen müssen. Sachsen hat damals eine andere Sichtweise gehabt. Jetzt wandelt sich das allmählich, weil man auch merkt, dass die Unfallauswertungen wirklich nachweisen, dass Kreisel optimal sind, um Unfälle zu vermeiden, weil man vorsichtig ranfährt und trotzdem einen zügigen Verkehrsfluss hat.
Habe ich selber erlebt, Kreisel ist eine ideale Erfindung, vor allem wenn man als Tourist irgendwo unterwegs ist, Schweiz. In der Schweiz finden Sie nur Kreisverkehr.
Ich bin ein absoluter Freund von Kreiseln, und überall dort, wo es nur geht, bringen wir die in die Planung rein. Und es wird wohl so sein, dass im Herbst diesen Jahres am Nordplatz mit dem Kreisel tatsächlich begonnen wird.
Also ich finde Schweiz lustig. Wir sind in Bern, haben uns verfahren. Kein Problem jetzt mit gucken, wo man wenden kann oder sowas. Nächste Kreuzung, Kreisverkehr, immer ringsrum, vorne wieder raus. Vorne dasselbe Spiel selbst. Man kann sich da richtig schön durchwursteln. Und ja.
Und vor allem, es spart Kosten. Der Bau ist nur unmäßig teurer. Aber die Wartung und Instandhaltung ist günstiger. Ja. Insgesamt, der Fahrzeugführer ist nicht so aggressiv in seinem Verhalten, weil man rollt ja irgendwo. Ja. Und Verkehrspsychologen haben eindeutig festgestellt, Kreisel, das ist das Optimale momentan. Ampeln weg, frisst Energie, lässt die Motoren laufen und bringt nichts. Insofern kann ich nur sagen, immer nur Kreisel dort, wo es irgendwie baulich geht.
Nehmen wir mal so zur Kenntnis, hier kommt ja nächste Song für euch. Das kommt davon, wenn man sich verquatscht. Also müssen wir tricksen. Eben mal da rein, eben mal so und so. Okay. Damit ist das Thema geklärt. Jetzt läuft so eine Hintergrundmusik und wir können quatschen. 3,5 Jahre im Amt, das ist so in etwa die Hälfte Ihrer ersten Amtszeit. Kann man da schon sowas wie eine Zwischenbilanz ziehen?
Ja, denke ich schon. Ich meine, als ich mit der Tätigkeit hier begonnen habe, 2008, war das ja nicht völlig neu. Ich habe zwar nie im Stadtrat gesessen, bin parteilos seit jeher. Aber ich kannte die Verwaltung ganz gut, weil ich vorher im Bauplanungsamt war, dann im Museum. Viele Dinge kannten natürlich auch die Kollegen. Kannte natürlich die Stadt auch sehr, sehr gut, glaube ich, in jeder Ecke. So dass man natürlich bestimmte Dinge anerkennend gesehen hat, die passiert sind. Manches auch gesagt hat, Mensch, das wäre im Profil, das man noch ausbauen kann. Insofern bin ich ganz optimistisch. Wir haben vieles umsetzen können, Dinge, die wichtig sind. Ob das jetzt auch die Wohnumfeldverbesserung im Delitzscher Osten, im Delitzscher Norden, mit allem drum und dran, auch in den Gemeinden, wenn man das mal sieht, jetzt was an Straßenentbesserungsmaßnahmen, Straßenbauten gemacht wurde. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, Kindereinrichtungen und Schulen. Da ist jetzt sehr, sehr viel in Angriff genommen worden. Da haben wir auch den größten Nachholbedarf. Und das ist schon schön, wenn man dann auch sieht, dass es mit der Finanzierung klappt und dass die kleinen Knirpse dann mit einem strahlenden Lächeln dann in ihre neuen oder sanierten Einrichtungen kommen. Das ist schon lebendig, weil ich sage mal, ohne Kinder haben wir keine Zukunft.
Das ist wohl wahr, meine. Da hat ja aber auch die Bundesregierung, denke mal, unfreiwilligerweise mit ihrem Energieprogramm oder wie nannte sich dieses Energieeffizienzprogramm,
richtig, ja.
Auch tüchtig unter die Arme greifen können dürfen.
Ja, wobei das eben auch nur dort gemacht wird, wo die Kommunen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und da haben wir ja in Delitzsch hier eine ganz gute Politik auch gefahren, die Energieeffizienz zum einen. Wir haben die regenerativen Energien und wir erzeugen ja jetzt in Delitzsch schon mehr Elektroenergie aus erneuerbaren Energien, als wir in Gesamt-Delitzsch einschließlich Wirtschaft verbrauchen. Das heißt, wir sind energieautarke Stadt und speisen tatsächlich in das öffentliche Netz ein.
Hallo? Und da bezahle ich immer noch den teuren Strom?
Genau, das ist ja eine Ursache mit, weil wir ja rundum, wir haben Biomassekraftwerke, die eben dazu beitragen. Und das sind ja keine kommunalen Biomassekraftwerke, sondern private. Aber die regenerativen Energien haben ja nicht nur ein Positives, sondern die haben natürlich, führen auch zur Kostensteigerung. Denn die Umspannstationen müssen ausgebaut werden, die Netze müssen stabilisiert werden. Aber ich sag mal, es wird sich langfristig als positiv erweisen. Irgendwann sind die, gerade mit dem Energie- oder Atomausstieg der Bundesregierung, ob man das gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Aber es wird irgendwann so weit kommen, dass die fossilen Träger dann so teuer werden, dass wir dann froh sein können, wenn wir darauf zurückgreifen können.
Die sind mal irgendwann alle.
Richtig.
Die sind einfach nur alle.
Und wenn es alle ist, beziehungsweise knapper wird, wird es teurer. Dagegen die Photovoltaikeinrichtung auf dem Dach, die, wenn die Sonne weiter lacht, eben immer noch ihr positives Ergebnis zeigt. Oder Geothermie bei uns, großes Thema gerade. Das lohnt sich dann schon. Wenn auch manch einer jetzt noch einen Euro mehr bezahlen muss, aber ich denke, langfristig ist das schon okay.
Finca in Grimma, Orangenhaine in Delitzsch.
Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Ich bleibe lieber beim Apfel und ich mag die Jahreszeiten. Den Winter, den Herbst, auch wenn er grau ist, den Sommer. Das macht doch unser Land so schön.
Dann können wir nur hoffen, dass die Klimaveränderungen nicht so drastisch und schnell vonstatten gehen, damit wenigstens wir als Generation noch unsere Jahreszeiten haben.
Genau, wir könnten noch Glück haben.
Wir waren gerade beim Strom. Fällt mir ein, energieeffiziente Stadt. Was verstehe ich darunter im Detail? Außer jetzt Energiesparlampen, sage ich mal.
Ja, dazu gehört viel mehr Gebäudeliegenschaftsmanagement. Das heißt, die Hausmeister werden angerufen automatisch, wenn ein Fenster offen steht im Winter oder wenn eine Wasserleitung platzt. Ja. Also, dass man eben auch Wasserverluste vermeidet beispielsweise. Dass man auch immer schaut, dass beispielsweise das Radwegenetz in Betracht und ausgebaut wird, weil eben die Bürger dann eher mal eine Strecke mit dem Fahrrad fahren und eben nicht mit dem Auto. Es geht darum, auch zu schauen, beratend tätig zu sein, auf den kommunalen Gebäuden eine Photovoltaikanlage zu errichten oder ein Gebäude mit Geothermie zu speisen. Und. Dazu gehört sehr, sehr viel. Und eben vor allen Dingen auch die Unternehmen zum Vernetzen zu bringen. Das heißt, einer hat vielleicht Abwärme, kann das Nachbarunternehmen vielleicht damit bespeisen. Was nicht ganz einfach ist, aber einfach die Leute an einen Tisch zu bringen. Also viel Kommunikation, das ist vielleicht das Entscheidende.
Energieeffiziente Stadt auch mit dem Blick auf... was fällt mir jetzt auf die Schnelle ein? Belastungen, Feinstaub durch Abgase, EDC oder CO2 im Emissionen, das spielt da auch eine Rolle.
Ja, ohne jetzt aber mit der großen Keule der Plaketten zu kommen, Umweltplakette, das ist für Delitzsch nicht geplant. Aber natürlich auch mit dem Unternehmen, mit Busunternehmen auch zu sprechen. Mensch, ihr habt alte Busse, wie sieht's denn aus? Wollt ihr euch vielleicht andere Technik anschaffen? Oder was wir ganz konkret jetzt gemacht haben, in diesem Jahr das erste Elektroauto. Gemeinsam die Stadt und die technischen Werke haben wir uns angeschafft. Wir werden wahrscheinlich noch eines jetzt nehmen. Vielleicht auch überlegen, das ein oder andere Hybridauto dann, wenn es sowieso angeschafft werden muss. Weil wir so gut sind in der Energieeffizienz und auch Musterkommune im Freistaat Sachsen, bekommen wir dazu ergänzende Fördermittel. Und da lohnt es sich dann schon, dass der Mehraufwand finanziell eben über die Fördermittel getragen werden und wir dann ein entsprechend energieeffizientes Auto oder Elektromobil uns anschaffen.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, Schweden demnächst.
Genau, in der kommenden Woche, also Ende Mai, habe ich die Möglichkeit, zusammen mit der Sächsischen Energieagentur und dem Umweltministerium zu einem Erfahrungsaustausch nach Växjö. Das ist eine Stadt in Südschweden, schreibt sich mit V am Anfang, Växjö, 60.000 Einwohner. Gibt es einen internationalen Erfahrungsaustausch mit polnischen, italienischen und schwedischen Kommunen zu diesem Thema. Und wir werden mal sehen, vielleicht gelingt es ja auch, diese Musterkommunen mal nach Delitzsch zu holen, hier einen Erfahrungsaustausch durchzuführen. Es ist ja Klapper mit der Werbetrommel, ja, wenn wir die Möglichkeit haben, dort mit Delitzsch uns zu präsentieren. Wir wären doch mit dem Klammersack gepudert, wenn wir das nicht machen würden.
Naja, das ist wohl wahr. Energieeffiziente Stadt, was hat der Bürger, oder gibt es Möglichkeiten, unmittelbar zum Beispiel, jetzt fällt mir ein, Bauherrn, private Wohnungsvermieter oder ähnliche Geschichten, gibt es da Förderungen?
Es gibt Förderungen. A, würde ich erstmal vorschlagen, die alle 4 Wochen stattfindende Energieberatung zu nutzen. Bei uns im Rathaus kann man sich kostenlos beraten lassen. Mhm. Erstmal den Status seines Gebäudes untersuchen zu lassen, beziehungsweise erstmal zu hinterfragen. Dann konkret, was ist bei einem Gebäude, das eben 80 Jahre alt ist, am sinnvollsten? Irgendwelche Wärmedämmung da blindlings dran zu pappen, das ist auch nicht das Glückseligmachende, wo die Bauphysik nachher nicht mehr hinhaut. Also sich einfach mal Rat holen, was sich bei einem bestimmten Gebäudetypus am besten eignet.
Und das ist für private Bauherren
kostenlos? Das ist für private Bauherren kostenlos, richtig. Steht im Amtsblatt, regelmäßig veröffentlicht, die Beratungszeiten. Ja, und dann gibt es natürlich die geförderten Kredite über die KfW-Bank. Es gibt die Möglichkeiten, dann auch mal zu hinterfragen, ob sich Kombinationsprojekte ergeben, wenn beispielsweise nebenan die Wohnungsgesellschaft Delitzsch oder die Genossenschaft ein Blockheizkraftwerk baut, ob man sich damit dranhängen kann. Und in dem Falle sind wir wieder bei der Kommunikation. Einfach sich Rat holen, miteinander an den Tisch setzen und dann zu überlegen. Oder dort, wo es im Stadtgebiet sinnvoll ist, Geothermie, das heißt ein 100 Meter tiefer Brunnen wird gebohrt. Und man kann mit dieser Methode bis zu 75% der Energiekosten sparen. Nur aufgrund der 7 Grad Temperaturunterschied, die man dann nach dem Kühlschrankprinzip dann in...
Ich habe mal gelesen, irgendwo man kann Wärme selbst aus Abwässerkanälen gewinnen, genau. Bzw. Energie. Hm.
Aber nur dann, wenn man Anlagen neu baut. Das Nachhinein transportieren in ältere Anlagen ist sehr, sehr kostenaufwendig und dann schon nicht mehr rentabel.
Da gab es, glaube ich, ein Musterprojekt in Schkeuditz irgendwo, ne?
Aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Also habe ich jetzt keine aktuelle Kennung.
Ja, Herr Wilde, Sie sind parteilos.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass Sie ohne Meinung sind, das ist klar. Gibt es einen Grund dafür, dass Sie sich keiner Partei halt zugehörig fühlen oder sich dafür entscheiden können wollen?
Also persönlich so von der politischen Stimmung her fühle ich mich schon der bürgerlichen Mitte verpflichtet. Also neige nicht zu extrem in der einen wie auch nicht in der anderen Richtung. Ich denke, in so einer Tätigkeit als Oberbürgermeister sollte man natürlich vermitteln tätig sein, die verschiedenen Akteure versuchen zu bündeln und immer im Sinne einer Stadt zu agieren. Eben zu entscheiden, baue ich einen Kindergarten oder baue ich eine Straße. Das sind mal auf den Punkt gebracht, die Grundentscheidung. Und man würde ansonsten sehr schnell in einer ideologischen Schublade landen. Wobei ich sage, Parteien sind wichtig. Weil irgendeine Organisationseinheit brauchen wir in Deutschland, um für den Kreistag, für den Stadtrat, für das Land entsprechend uns zu positionieren. Aber ob das man als Oberbürgermeister sein muss, da habe ich meine Zweifel. Und ich denke, man muss sich messen lassen an den Dingen, wie man eben versucht, Dinge auf den Weg zu bringen. Und das halte ich als Parteiloser immer noch als am besten möglich. Zumal ich damit auch dem größten Teil der Delitzscher Bevölkerung entspreche. Die sind ja meistens parteilos.
Tatsächlich?
Ich denke schon.
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich selber bin ja auch keiner Parteiangehörig oder sowas. Apropos Partei, da fällt mir kleiner ein, ich habe auf meinem Zettel, da stehen Piraten. Gibt es in Delitzsch schon Piraten? Ich meine jetzt nicht die auf dem Lover oder so.
Also es soll wohl einen geben, davon habe ich gehört, was nicht ausschließt, dass es noch mehr gibt. Ich finde es schon interessant. Wobei die Aussagen ja noch so ein bisschen im Nebel alle sind, die dort von sich gegeben werden. Aber sie spiegeln natürlich einen hohen Anteil von Mitgliedern, mal bundesweit gesehen, wieder, die bisher als weitestgehend Politik desinteressiert schienen. Insofern kann man es nur mit Interesse verfolgen. Es ist vielleicht ein bisschen Mainstream und Zeitgeist. Aber ich denke durchaus, und so haben die Grünen ja auch mal begonnen, dass das ein spannendes Thema sein könnte. Das hängt jetzt allerdings von den Akteuren ab. Also ich sage immer, Leute, wer sich angesprochen fühlt, macht's. Testet euch aus und werden wir uns mal nach einem Jahr widersprechen.
Piratenzukunft von Deutschland oder ist hier so schnelles Ende wie hießen sie denn, die Schillpartei?
Ja, oder Biertrinkerunion, all das gab es ja mal. Vermag ich nicht zu sagen, das ist vom Zeitgeist abhängig. Wir wissen ja, wie das momentan mit der FDP läuft. Ziemlich im Stimmungstief und das hängt von den Akteuren ab. Ich sage immer, Leute, wenn ihr was machen wollt, dann seid ein bisschen an der Basis, versucht es praxisnah zu machen, versucht das projektbezogen zu machen. Große ideologische Überbauten, die Zeit ist vorbei.
Naja, CDU, Christlich-Demokratische Union, stelle ich mir persönlich die Frage, wo ist da christlich? Demokratisch vielleicht noch?
Ja gut, da kann man auch sagen, in der Zeit, wo man die Parteien gegründet hat Der Großteil der Mitglieder in den Parteien, die sind sicherlich einer Religionsgemeinschaft zugehörig, davon gehe ich schon noch aus. Ob natürlich der Name mit dem, was man inhaltlich vermittelt, immer konform geht, da kann man sicherlich trefflich drüber streiten. Aber ich denke schon, dass weitestgehend die christlichen Grundwerte schon noch man versucht zu leben, was nicht immer gelingt, weil der Mensch ist natürlich in sich schwach.
Entschuldigung, muss ich jetzt nochmal anmerken an die Hörer draußen, das war jetzt nicht, weil ich was gegen die CDU habe, mir fiel der Begriff CDU gerade ein, genauso gut hätte ich SPD nehmen können oder irgendwas anderes, also da stimmt ja mit dem, was an Inhalten nach außen hin auch gelebt wird, vieles definitiv nicht mit dem überein, was man eigentlich über den Namen versucht zu vermitteln, also ja, wie auch immer.
Richtig, da gibt es natürlich mancherlei Widersprüche, wobei man ja grundsätzlich, und das anerkennen ja auch die großen Kirchen, der Mensch in seiner Person immer schwach ist. Und es soll ja ein roter Leitfaden sein. Und wenn man sich einigermaßen versucht, daran zu halten, dann ist das schon okay.
Wo waren wir? Bei Parteien. Parteien. Ja. Die Alten sterben aus, die Jungen wachsen heran. Und ich persönlich habe so den Eindruck, man interessiert sich überhaupt nicht für das, was in der Welt passiert.
Glaubt man manchmal, wenn ich mich so mit meinen Kindern unterhalte, ist es aber nicht so. Es ist häufig natürlich auch bei den jungen Leuten, oder versetzen wir uns mal in das Alter zurück, als wir 16, 17 waren. Für was haben wir uns interessiert?
Disco, Mädchen.
Genau, und das geht den jungen Leuten heute wahrscheinlich genauso. Denn der Mensch ändert sich auch in der nächsten Generation nicht. Das soll uns nicht beunruhigen. Ich glaube, wichtig ist, dass man irgendwo, dass die Eltern für ihre Kinder auch ein bisschen die Verantwortung sehen und mal darauf hinweisen, wie funktioniert denn eine Wahl, was ist das, ist der Wahlzettel bloß zum Entsorgen da oder gehst du doch mal hin oder zumindest mit offenen Ohren mal Radio zu hören, Happy Fan Radio beispielsweise oder aber andere Dinge, dass man dann auch eine Meinungsbildung hat, aber ich denke, das war, es ist immer so, dass wir als Älteren natürlich immer die Sicht haben und denken, die Jugend wird immer schlechter. Das war übrigens schon in der römischen Antike so, dass die Alten sagten.
Ja, schon Platon und wie sie alle hießen, hat geschimpft über die Zügellosigkeit und Respektlosigkeit der Jugend.
Richtig, genau.
Wobei mir persönlich auffällt, so in den letzten Jahren eine Häufung von, sagen wir mal, extrem drogenabhängiger Junkies, Alkoholiker, kommt mir das nur so vor?
Was in der Menge jetzt?
In der Menge?
Statistisch kann das so nicht belegt werden. Es ist natürlich so, wenn sich bestimmte Brennpunkte herausbilden, dass das dann augenfälliger wird. Und man darf auch nicht vergessen, die Rolle der Medien, ich schließe jetzt mal Happy Fan Radio aus, wenn ich eine Nachricht in der Zeitung lese, habe ich die schon am Tag vorher im Fernsehen und im Radio gehabt. Das wiederholt sich und man glaubt, es wird unsicherer. Aber man hat es dreimal wahrgenommen und glaubt, es gab drei verschiedene Fälle. Das ist statistisch und psychologisch, glaube ich, auch so belegt. Und dann natürlich, was im eigenen unmittelbaren Umfeld passiert. Habe ich in meiner Nachbarschaft einen Treffpunkt, wo sich Drogenabhängige beispielsweise treffen, ja, dann gehe ich jeden Tag dran vorbei. Das fällt mir eher auf, als wenn sie weit weg sind. Aber an sich lässt sich nicht belegen. Man muss natürlich ein offenes Auge haben dafür. Und ich bin immer der Meinung, stellt man sowas fest, dann rigoros vorgehen. Also null Toleranz.
Alkoholmissbrauch als Schulen?
Soll es geben, Jugendliche, ich meine, wenn man selber mal zurückdenkt, im eigenen Bekanntenkreis der früheren Schulzeit mit 16, 17, auch das gab es damals schon. Ich sag mal, da bin ich der Meinung, null Toleranz, rangehen bei Drogen, Alkohol und wo es über das Normalmaß hinausgeht. Und da muss auch ein bisschen die Zivilgesellschaft, sprich Eltern, Freunde, ein bisschen drauf achten, damit das dann nicht zu sehr übergreift, weil das kann böse enden. PKW, Autofahrt unter Alkohol, ja, all die klar, schlimmen Dinge.
Ich persönlich trinke ja gar keinen Alkohol, schon seit 7 Jahren nicht mehr. Mhm. Und na, ich habe dann auch meine diversen Erfahrungen machen dürfen und ja, sehe das Ganze dann natürlich auch ein kleines bisschen anders wie anderes, klar. Ich habe da auch einen Blick für entwickelt, zu sagen, ha, du übertreibst nicht, es reicht, ja, oder so.
Na klar.
Und da fällt das eine oder andere mit Sicherheit auch deutlicher ins, wie sagt man, ins Auge.
Richtig.
We have a dream, ja, ich habe auch einen Traum. Funktionierende Gesellschaftsordnung. Ha, ha, ha. Ja, so richtig perfekt werden wir das wohl nicht mehr erleben. Hat man ja vorhin schon mal, Sozialismus funktioniert, nicht Kapitalismus funktioniert, im Moment gerade mal noch so. Kommunismus wollen wir nicht. Was gibt es sonst noch? Müssen wir auch nicht drüber reden. Was sagen Sie zu der These? Politiker sollen Politik machen und haben in der Wirtschaft nichts zu suchen.
Das wäre gut, wenn es so wäre. Aber da kommen wir zu dem Problem der Lobbyisten, dass eben die Wirtschaft zum einen, international agierende Konzerne, ihre Lobbyisten natürlich in den Vorzimmern der Bundesrepräsentanten sitzen haben, und schon haben wir die Verquickung. Weniger aus politischer, sondern vielmehr aus wirtschaftlicher Sicht. Das kann Vorteile bringen, aber ich sehe da eher die Nachteile. Insofern denke ich, sollte man beides voneinander trennen. Aber ich stelle mir dann auch die Frage, wie soll die Politik dann mitbekommen, wie die Wirtschaft denkt, welche Beschlüsse sind notwendig, um die wirtschaftlich richtigen Entscheidungen zu treffen, als Rahmenbedingung vom Staat. Insofern wird man an einem Miteinander nicht vorbeikommen. Aber wenn die Wirtschaft nur noch die Politik bestimmt oder die Politik nur noch die Wirtschaft, dann wird das auch zu keinen guten Ergebnissen führen. Naja. Also es wird eine Verflechtung geben müssen und man muss immer mit wachen Augen darauf achten, dass der Einfluss gegenseitig nicht zu groß wird.
Das ist im Moment, hat man so den Eindruck, nicht unbedingt immer der Fall.
Das ist richtig. Ich sag mal, und da sind wir zu dem oder auf dem Punkt wieder, den wir vorhin besprochen hatten, den Blick zum Nachbarn. Das ist eben der Elektromeister, der Klempnermeister. Wie geht's dem? Und da sollte manch ein Bundespolitiker vielleicht mal vorbeischauen. Nicht so sehr auf die großen Bankinstitute schauen, sondern den Mann um die Ecke, der weit mehr Arbeitsplätze schafft, weit mehr Gewerbesteuern bringt als die großen Konzerne. Und das sollte viel mehr geschehen. Einfach mal die Brötchen dort kaufen um die Ecke und das Fleisch in der anderen Ecke weniger den Einkaufsdienst hinschicken, sondern selber mal schauen.
Also nicht auf den Tabakbauern aus Bayern hören, weil der einen schicken Anzug anhat, oder
richtig
auf die Mineralölkonzerne, weil die ja angeblich die Macht haben, oder eben auch auf die Atomindustriellen, sage ich mal so, die ja jetzt barmen, dass sie halt abschalten müssen, wobei ja die Kraftwerke ja schon seit wie vielen Jahren abgeschrieben sind, ja, man fährt ja satte Gewinne ein, ist klar, ja. Sondern eben, ja, gesundes Augenmaß.
Oder wenn man im Bundestag mal dem Malergesellen auf der Leiter begegnet im Flur, den einfach mal fragen, wie es ihm geht, was den bewegt. Einfach mal so im Vorbeigehen, selbst das würde manchen schon weiterhelfen.
Naja, der muss eher noch damit rechnen, wenn er eine Farbe runtergekleckert hat, dass er dafür rausfliegt, weil er gekleckert hat.
Das ist auch möglich.
17 Uhr und 19 Minuten, ja, und all denen, die sich hier noch eingeschaltet haben, ein herzliches Willkommen zum Talk am Donnerstag mit dem Bratli und unserem OBM der Stadt Delitzsch, Herrn Dr. Manfred Wilde. Jetzt hätte ich beinahe wieder Professor gesagt. Happy Fan Radio, heute mal mit einem ganz anderen Programm, Rosenstadt Delitzsch. Ich kann mich erinnern, ich habe im Rahmen eines Praktikums vor vielen, vielen Jahren meine Website gebaut, die da hieß rosenstadt-delitzsch.de. Was ist aus der Geschichte Rosenstadt Delitzsch geworden?
Ja, diese ursprünglich sehr hohen Ambitionen hat man ja vor 10 Jahren schon weitestgehend eingestellt. Rosenstadt Delitzsch hätte man sie ausbauen wollen, heißt ja sich in den Kontext von Sangerhausen mit dem Rosarium stellen oder Bad Langensalza. Man hat aber schon vor, wie gesagt, 10 Jahren gemerkt, das lässt sich praktisch nicht schultern. Wir sind oder bezeichnen uns selber als rosenfreundliche Stadt. Wir haben eine ganze Menge Rabatten, Grünanlagen. Viele Bürger haben vor ihren Häusern in den Vorgärten Rosenanlagen angelegt. Das ist gut und richtig so. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Rose sehr pflegeaufwendig ist. Und wir, trotzdem unsere Servicegesellschaft ja ungebrochen den Personalbestand hat, einfach bei der Pflege des vielen, vielen Grüns nicht mehr hinterherkommt. Wir haben zahlreiche Gemeinden der Umgebung eingemeindet mit wieder neuen Grünanlagen. Es werden bei allen Straßen, die gebaut werden, neue Rabatten angelegt und so weiter. Und da muss man immer schauen, ist das überhaupt machbar? Gepflanzt ist eine Rose schnell, aber gepflegt macht ein Vielfaches des Aufwandes aus. Und insofern denke ich, rosenfreundlich ist in Ordnung. Aber wir müssen auch nach Alleinstellungsmerkmalen suchen und nicht unbedingt in die Konkurrenz von Sangerhausen treten.
Alleinstellungsmerkmal, da fehlt mir ein Landesgartenschau, war da auch mal angedacht.
Ja, genau. Wir hatten uns beworben im letzten Jahr für die Landesgartenschau 2015. Leider hat die Ministerrunde in Dresden sich für eine andere Stadt entschieden, nämlich Oederan, was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, weil Delitzsch hat es einfach verdient. Aber ich sag mal, wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken. Wichtig ist, dass die Leute sich ihren Gärten widmen. Wir jetzt versuchen, den Stadtpark auf Vordermann zu bringen, was wir auch angehen. Die Genesung wird saniert, jetzt das Wasserbecken in diesem Jahr. Wir werden irgendwann den Heiligbrunnen machen, den Wegebau weiter fortführen. Das Geld haben wir eingestellt. Und ich denke, wenn dann auch entsprechend pflegsam damit umgegangen wird, wir ein bisschen darauf achten, dass der Vandalismus nicht um sich greift, vielleicht auch mal bei der Polizei anrufen, wenn man sowas feststellt, dann sind wir auf dem richtigen Wege. Also Delitzsch wird auch in der Zukunft optimistisch blicken, auch wenn wir nicht die Landesgartenschau 2015 haben.
Vandalismus, gibt es da Zahlen?
Ja, Zahlen, es sind die kleinen Vandalismustaten, ich sag mal betrunkene Jugendliche, die einen Papierkorb in den Wallgraben werfen, das sind noch die harmloseren Sachen. Problematischer wird es dann schon, wie jüngst erst Kinderspielplatz, wo jemand mit einer Säge regelrecht die Bohlen rausgesägt hat. Wenn Kinder Klettergerüst hochsteigen, dann vielleicht durchfallen, sich stark verletzen, obwohl die ja wöchentlich begangen werden. Und da wird es dann schon kriminell. Das ist nicht steigend oder nicht sinkend, wir haben so ein Gleichmaß und es sind vielleicht 3-4 Chaoten, die uns im gesamten Stadtgebiet hier das Leben schwer machen. Und insofern mein Appell an alle, wer so etwas sieht, man muss sich ja nicht outen und mit den Leuten sich rumstreiten, aber einfach bei der Polizei anrufen. Die sind sehr schnell vor Ort und dann muss man die Täter greifen und gerade dort, wo eben Leib und Leben in Gefahr steht, da muss man rigoros auch vorgehen. Null Toleranz in dem Fall.
Das ist wohl richtig.
Ja, hier haben wir eine Anfrage bzw. Bemerkung im Chat. Das Origin schreibt, Delitzsch ist eine schöne grüne Stadt, nur werden die Rabatten leider sehr oft als Ablageplatz benutzt. Ich sehe es zum Beispiel immer vor der Schokoladenfabrik, wo die Leute einfach so ihren Müllbeutel entsorgen. Allgemeines Problem in Delitzsch, ja nicht nur in Delitzsch, sondern wahrscheinlich überall auf diesem Planeten, denn sie sagten gerade so im Gespräch, London zum Beispiel gibt es gar keine Papierkörbe mehr oder sowas, weil man dazu die Leute richtig oder damit die Leute richtig einlädt, ihren Müll ja illegal zu entsorgen.
Richtig, und wir sehen das an manchen Stellen dort, wo Papierkörbe stehen, letztens erst an der Stadtkirche, bergeweise Gewerbemüll sogar abgestellt. Also ich habe schon erlebt, dass Gipskartonplatten, wahrscheinlich hat jemand sein Bad renoviert, in Teile gebrochen, einfach neben dem Mülleimer abgestellt hat. Und das ist ein Problem, obwohl wir ja jeder verpflichtet sind, pro Haushalt eine Mülltonne zu haben, wir in Lissa und Spröter eine Deponie haben, wo man wirklich preiswert sein Zeug entsorgen kann. Also mein Appell an alle Delitzscher und Gäste der Stadt, achtet auf Sauberkeit, geht den Dingen auf den Grund, wer diesen Müll ablädt und man sieht das, ansprechen bzw. Polizei, Bürgerbüro anrufen. Es sind wenige, die sowas tun, aber deren Ergebnis man sehr häufig eben im Stadtgebiet wahrnimmt. Und man muss bloß mal gucken, wo es regelmäßig auftaucht, mal ein bisschen die Augen offen halten. Das hat nichts mit Anschwärzerei zu tun. Es sind, ich sag mal, die Dreckschweine, die muss man, oder denen muss man auf den Grund gehen und dann auch entsprechend für Ordnung sorgen.
Naja, so einen Brennpunkt haben wir ja hier vorne in unseren Containern hier für Altglas und ja. Sowas. Dort landet dann auch regelmäßig Hausmüll oder eben, weiß ich nicht, was da sein soll, was dort abgeladen wird oder sperrige Gegenstände, die man irgendwo nirgendwo los wird. Kann man oder bietet sich das an oder ist es überhaupt machbar, dass man sagt, an solchen Brennpunkten, wo man das halt immer wieder hat, eine Videoüberwachung zumindest zeitweilig zu installieren?
Da macht der Datenschutz nicht mit, weil Verkehrs- oder überhaupt Überwachung im öffentlichen Raum ist untersagt. Das kann man bei Privatgeländen machen, auf dem Bahnhof beispielsweise, sowas erlaubt, ja. Wir haben es im Freibad bei uns beispielsweise auch, weil da auch sehr viel Vandalismus war. Das nicht, aber ich sage immer, die Leute, die Probleme haben oder für sich die Frage stellen, wo werde ich denn mein Müll los? Wir haben ein Beratungsbüro der Kreiswerke in der Breitenstraße, da gibt es den Müllkalender, den kann man holen. Dort sind die Termine mit allen Müllabladestellen auch für Sperrmüll festgesetzt und dann kann man seinen Sperrmüll kostenfrei entsorgen lassen. Und das ist, denke ich, die bessere Art, als das irgendwo hinzuschicken.
Sauberkeit im Allgemeinen. Ich bin vor einiger Zeit mal hier den Gerhard-Müller-Weg hoch und runter. Das sind ja nur knapp mal 100 Meter hoch und so. Und habe auf einer Tour in eine Richtung über 160 Hunde auf dem gezählt.
Ja. Und da sind es natürlich die Hundehalter. Sind wenige sicherlich, die immer wieder den gleichen Weg gehen, deren Hunde den Trick hinterlassen. Und den Hundehalter ansprechen oder wenn man das sieht, bei der Polizei auch anrufen. Es ist wirklich eine Sauerei. Erstmal ist es unhygienisch. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wenn kleine Kinder langlaufen, da vielleicht mal hinfallen oder man selber reintritt. Das gehört sich nicht. Jeder hat ja auch die Pflicht, der einen Hund hat, einen Müllbeutel mitzuführen, den Hundekot aufzusammeln und dann, sage ich auch in dem Fall, natürlich zu Hause zu entsorgen. Es ist der Müll des eigenen Hundes, den gilt es so entsprechend zu entsorgen und dazu ist jeder auch verpflichtet.
Wie verhalte ich mich, wenn ich so jemanden erwische und der wird handgreiflich?
Ja, man muss sich ja nicht unmittelbar der Handgreiflichkeit aussetzen, wenn man sieht, Polizei rufen. Am besten per Handy, wenn man es dabei hat und dann anrufen. Also man soll sich selber nicht mit seiner Gesundheit in Gefahr bringt. Das ist klar. Man muss das selber einschätzen. Wenn es natürlich jemand ist mit so einem Stafford Terrier, ein Riesentier, würde ich auch eher vorsichtig sein.
Ich habe gerade mal meine Liste hier überflogen. Wir haben ja so ziemlich alles zumindest kurz und ja angesprochen. DSL-Versorgung, Stadtteilen, Delisch. Nee, das hatten wir noch nicht. Die Piraten hatten wir, Kapitalismus im Allgemeinen, Haushaltslage DZ. Hatten wir noch nicht.
Richtig.
Haushaltslage DZ. Das ging ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal so ein bisschen durch die lokalen Printmedien, dass es da Probleme gibt. Der Haushalt an sich steht ja eigentlich, zumindest für die nächsten 2 Jahre, soweit ich das in Erinnerung habe, ja. Aber.
Der steht für dieses Jahr, der ist gültig und wir haben auch einen guten Ausgleich. Es sind natürlich sehr, sehr viele Wünsche geäußert worden, ja, von verschiedenen Fraktionen, die wollten dies und das und jenes und vieles ist dann reingekommen, wo wir auch zusammen mit der Kämmerei gesagt haben, das geht natürlich auch nicht. Leute, denkt dran, wir müssen eine vernünftige Haushaltspolitik fahren. Jetzt muss man die Haushaltskonsolidierung, das heißt für den nächsten Haushalt des kommenden Jahres müssen natürlich bestimmte Projekte dann in der Priorität nach hinten geschoben werden. Wir verhandeln gerade mit den Parteien im Stadtrat und da muss man sich neu sortieren. Das ist aber kein ungewöhnlicher Vorgang. Nach wie vor haben wir in Delitzsch eine der geringsten Pro-Kopf-Verschuldungen, 543 Euro pro Kopf.
Mehr Schulden habe ich nicht?
Nein.
Da kann ich ja noch einen Kredit aufnehmen.
Genau. Also das ist immer sehr gut und wir haben ja auch sehr, sehr viele Baumaßnahmen laufen, wenn ich so an die Kindertagesstätte Freundschaft im Osten denke. Wir wollen Kindertagesstätte Zauberhaus in Schenkenberg neu bauen. Wir wollen jetzt im Stadtpark die Genesung machen und das soziokulturelle Zentrum mit der Kindertagesstätte Bummi wird jetzt begonnen in diesem Jahr, also Riesenprojekte. Wir hatten sicherlich Grundschule am Rosenweg auch machen müssen, Straßenbau zusammen mit dem Abwasserzweckverband und das sind ja immer Millionenwerte, die dahinter stehen. Ja. Insofern sage ich auch immer zu den Fraktionen, Leute, vernünftige Haushaltspolitik agiert so, wie ihr es zu Hause macht. Nur nach Wunschdenken, das geht nicht. Und erschwerend kommt natürlich auch noch hinzu für uns, dass wir mehr Kreisumlage zahlen müssen an den Landkreis. Die Fördermittel gehen zurück und da muss man sich natürlich zusammenraufen. Aber das kriegt man schon hin. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Also verzweifeln ist nicht angesagt. Aber nur Wunschdenken, das geht eben auch nicht. Insofern schon eiserne Haushaltsdisziplin und eben nach Prioritäten entscheiden. Und das können 30 Stadträte.
Ja, ich krieg's so am Rande mit. Da laufen wohl derzeit auch, ich sag mal, weltweit Diskussionen zum Thema Tierpark.
Ja, ich bin der Meinung, der Tierpark ist ein wichtiger Bestandteil unserer Stadt, genauso wie die anderen.
Es ist ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau, und wie andere Bereiche, wie das Freibad oder wir haben ja die Bibliothek und das Schloss. Man muss natürlich gucken, gibt es vielleicht Möglichkeiten, das effizienter zu gestalten, vielleicht sehr pflegeintensive Tiere mit anderen Tierparkanlagen zu tauschen. Aber den Tierpark selbst würde ich persönlich nie in Frage stellen. Sehr beliebte Einrichtung auch. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Einrichtung.
Genauso praktisch wie das Schloss halt oder eben auch genau. Freibad.
Freibad. Aber man muss natürlich gucken, vielleicht kann man mit technischen Modernisierungen etwas ändern oder dass man sicherlich auch neu überlegen muss, Eintrittspreise anzupassen. Wir haben ja steigende Ausgaben für Futter, für Tierarztkosten. Bücher werden teurer und da müssen natürlich von Zeit zu Zeit Anpassungen auch bei den Gebühren vorgenommen werden. Aber so, dass es sozial verträglich bleibt. Ja, es muss bezahlt werden, bleibt aber trotzdem ein Zuschussgeschäft für die Stadt. Aber was macht denn Delitzsch so schön? Es sind ja gerade die Einrichtungen.
Stehen auch, sagen wir mal, Förderungen für sozial arrangierte Vereine, mir fällt da jetzt spontanes Joss zum Beispiel ein, oder ähnliche Geschichten zur Debatte?
Nee, würde ich auch nicht mitmachen. Gerade diese sozial wichtigen Projekte wie das JOS im Norden sind ganz, ganz wichtig. Also die Anteile, die wir, das ist ja eine Kofinanzierung auch, da bleiben wir auf jeden Fall dabei. Also Kinder- und Jugendarbeit oder die Vereinsförderung, gerade bei Sportvereinen für Kinder und Jugendliche, Feuerwehren, ja. Das wird überhaupt nicht debattiert werden. Also zumindest ich nicht und ich werde immer versuchen, die Dinge auch zu schützen, weil die eben auch für die Stadt ganz, ganz wichtig sind.
Stimmt, ohne funktionierende Vereine, kein kulturelles Leben.
Richtig, und wir müssen auch sehen, die kleinen Knirpse, was ist denn das Beste, dass die keine Dummheiten machen? Das heißt,
am brauchen besten Beschäftigung.
Sportverein, die brauchen ja. Beschäftigung, wie wir das als Knirpse auch gemacht haben. Sportverein oder in der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen und da sind sie sozial integriert und machen keine Dummheiten.
Das ist richtig. So, ich habe den nächsten Song für euch und ich denke, dann gehen wir mal so langsam aufs Ende zu.
Jo, da ist der Donnerstag, Nachmittag oder Frühabend ja auch schon bald rum um 17.47 Uhr. Ja, Fazit. Ganz aktuell jetzt in Delisch haben wir vorhin schon mal festgehalten, im Herbst der Umbau Nordplatz. Das wird ein furchtbares Chaos.
Ja. Aber was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter. Nein, wir sind froh, dass das losgeht, weil diese provisorischen Ampelstrippen da über der Kreuzung, das sieht ja schlimm aus, der Zustand selber ist schlimm und es bildet den Anfang dann auch für die nachfolgenden Sanierungen im Bereich der Bitterfelder Straße und Karl-Marx-Straße.
Ja, ist auch dringend notwendig.
Ja, aber das am Nordplatz bildet erstmal den Ausgangspunkt und in Abstimmung mit dem Straßenbauamt ist das natürlich von zentraler Bedeutung.
Mhm. Noch solche Zentralen, nee, andersrum, Strich, Schnitt, ja, machen wir einen Schnitt, weil wir müssen langsam zum Ende kommen. 3,5 Jahre sind rum, 3,5 Jahre haben wir sie noch vor sich. Wiederholung als Bürgermeister, stellen Sie sich das zweite Mal zur Wahl?
Oh, ich denke schon, ja. Es nervt, aber es macht auch Spaß und ich hänge mit meinem ganzen Herz an dieser Stadt, insofern kann ich mir das schon vorstellen.
Das weiß ich gar nicht. Sind Sie Delitzscher oder sind Sie nicht Delitzscher?
Nein, geboren bin ich in Wolfen und aufgewachsen, aber ich habe und seit 1991 in Delitzsch lebend, seit 1989 in Delitzsch arbeitend, aber mein Großvater stammt aus Delitzsch und insofern habe ich hier immer auch, obwohl ich ihn persönlich nie kennengelernt habe, weil er im Krieg gefallen ist, aber Delitzsch war für mich immer schon was Besonderes.
Ja, meine Wolfen ist ja nicht so weit weg.
Nee, genau. Und das ist ja quasi die Nachbarschaft. Aber das war in der Familie immer ein Gespräch und insofern. Und ich habe die Stadt wirklich lieb gewonnen, kenne jede Ecke eigentlich und ich fühle mich hier sehr wohl.
Da habe ich jetzt nur ein Stichwort bekommen, das muss ich mal nur so ganz kurz anreißen. Es gab doch vor 2 Jahren mal so eine Städtenpartnerschaft oder so irgendwie so ein Vertrag zwischen Bitterfeld, Wolfen, Delitzsch in Bezug auf die. Ja, das Ziel war wohl eigentlich die gemeinsame Nutzung der Gotsche, wenn ich mich richtig entsinne.
Genau.
Was ist daraus geworden?
Und da sind wir auch einen Schritt weiter, denn in knapp 3 Wochen wird der Fernradweg eingeweiht, Kohledampflicht, der geht ja von Wittenberg nach Leipzig. Und wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht jetzt die mit hellgrüner Schrift beschrifteten Radfahrschilder, also diese Fernradwegweiser mit Kilometerangaben, die über die Gotsche kommen, und das war damals Teil des Gespräches, durch die Stadt Delitzsch gehen, Tourismusinformationen im Schloss, durch die Stadt am Rossplatz vorbei, wo die Radfahrerstation eingerichtet wurde. Das wird eröffnet am 14. Juni. Das ist Punkt 1. Und dann war ein wichtiges Thema, dass wir mit unseren Flyern und Publikationen auch in Wolfen werben können und Bitterfeld und wir das für Wolfen Bitterfeld auch bei uns machen, also im touristischen Bereich austauschen, kostenfrei. Das funktioniert sehr gut und ich kenne viele, viele Einwohner aus Bitterfeld und Wolfen, die gern nach Delitzsch kommen, weil das kann natürlich dort nicht geboten werden, dass wir hier bei uns an schönen Dingen zu zeigen
ja,
haben.
Ja, da streitet man sich ja eher jetzt um Zäune im öffentlichen Bereich, die Privatpersonen dann wohl errichten am Gotscheufer oder so Geschichten.
Ja.
Naja, gut, das ist ein Thema für sich. Herr Wilder, wir sind so quasi praktisch am Ende unserer Sendung, sehe ich gerade. Muss ja auch auf das Nachfolgende irgendwo Rücksicht nehmen. 4 Minuten haben wir noch. Habe ich jetzt die Möglichkeit, noch ein Lied zu spielen, um uns dann zu verabschieden oder uns gleich zu verabschieden und dann noch ein Lied zu spielen? Wir spielen erst noch ein Lied. Jo, da geht's los, meine Abschiedsmusik. Jetzt muss ich mich mal wieder einpegeln, dass ich auch was höre. Sendung ist um, Herr Wilde. 2 Stunden einfach so vorbei. Jede Menge Infos, jede Menge Fragen. Vieles nur angerissen, das andere bleibt mit Sicherheit noch offen. Zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden und gehe mit einer Träne in den Augen hier aus dem Raum heraus. Nee, war spannend gewesen und sich über viele Themen zu unterhalten. Ich hoffe, dass allen Zuhörern die Sendung gefallen hat und denke, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Ich denke, dass wir uns
da
mal wieder...
freue ich mich besonders drüber. Können Sie, wie soll ich das formulieren? Gibt es Empfehlungen an ja, befreundete Parteien, Kollegen, Fraktionsvorsitzenden, ähnliches, weiß ich nicht, gefällt mir irgendwas so ein, spontan, Mitarbeiter, Freunde, hallo?
Die hier mit auftreten könnten?
Ja, zum Beispiel.
Ach, ich würde mal so die Vereinslandschaft von Delitzsch hinterfragen. Wir haben Vereine, wir haben die Feuerwehren.
Gute Idee.
Da mal nachhaken. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, wenn ich so an NHV Concordia denke, oder wir nehmen GSVE, unseren gymnasialen Sportverein mit den Volleyballern, dem Eisenbahnersportverein oder die Freiwillige Feuerwehr mal, den Feuerwehrhäuptling hier aus Delitzsch.
Sind alle herzlichst eingeladen, wenn da Leute Interesse haben, sage ich es so spontan, uns einfach mal einfach melden. Redaktion@happyfan-radio.de, eine E-Mail oder von mir aus ein Anruf, wie auch immer, und ja, dann sehen wir, was wir machen können.
Ja, und ich wünsche allen Hörern einen schönen Sommer. Weiterhin viel Spaß und Freude beim Hören der Sendung hier bei Happy Fan Radio. Bedanke mich für die anregenden 2 Stunden. Und Leute, tragt den Namen von Delitzsch positiv in die Welt und ihr werdet glücklich.
So, und ich sage Tschüss. Und natürlich nicht ohne alten Song, den brauche ich, die Gabi Berger aus den 60ern mit, ja, wenn einer dir 1000 Küsse verspricht, dann glaub ihm nicht. In diesem Sinne sage ich auch Tschüss und Winke, Winke, bis zum nächsten Mal, euer Prakti.